Audio Now.
Wir haben den Schritt Richtung Elektromobilität in Berlin gemacht, weil wir wirklich auch den ersten Schritt machen wollten, auch gegenüber der Stadt und zu sagen, guck mal, wir gehen ein Stück weit in Vorleistung, aber bitte zieh jetzt mal nach, ne? Wie man so schön sagt. Das ist leider für uns sehr enttäuschend, muss ich ganz klar sagen. Ausgerechnet die Stadt in Deutschland, wo jeder Mobilitätsanbieter sich beweisen möchte und zeigen möchte, dass er es drauf hat und dass er relevant sein kann und dass er ein tolles Produkt hat. Ausgerechnet da ist die Unterstützung in Summe vom Thema Carsharing nicht die beste, würde ich mal sagen. Ja.
Willkommen zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland.
Ja, haben Sie schon einmal Carsharing-Angebot genutzt oder eine andere der neuen Mobilitätsformen?
Und dann, ja, wenn man Glück hat, ist da gerade ein Auto. Wenn man Pech hat, ja, dann vielleicht auch nicht.
Ja, oder würden Sie gerne auf ein eigenes Auto verzichten, wenn es genügend Angebote gäbe anderer Natur?
Ja, der Verband der Carsharing-Anbieter jedenfalls meint, dass 80% der Leute auf ein eigenes Auto verzichten würden, wenn es denn genügend Alternativen gäbe. Und darüber sprechen wir heute unter anderem. Mein Name ist Frauke Holzmeier.
Ja, mein Name ist Andreas Laukert. Und was hat denn nun Technologie damit zu tun? Was kann Technologie leisten? Und ja, viel meint unser heutiger Gast. Und damit hallo an Olivier Repaire, CEO von ShareNow.
Schönen guten Tag, hallo.
Hallo, schön, dass du da bist. Kurze Vorstellung, das ist bei uns Tradition, in Straßburg studiert, dann lange bei Daimler gewesen, das entnimmt man deinem LinkedIn-Profil, dann CEO von Car2Go, das dann ja bekanntermaßen mit DriveNow zusammengegangen ist und jetzt eben als ShareNow unterwegs ist und da bist du der CEO. Ja, Carsharing wird ja immer so als das Ding zur Verkehrswende so ausgerufen. Ja, weiß ich noch nicht. Auf welchem Weg sind wir da?
Also ich hätte gesagt, es ist unter anderem eine der Dinge für die Verkehrswende. Letztendlich geht es ja um ein Sharing-Ökosystem, was wir alle zusammen, also alle Player zusammen in den Städten, in den urbanen Räumen aufbauen möchten. Weil was wir feststellen, es geht ja nicht nur darum, dass Menschen exklusiv nur Carsharing benutzen, sondern sie nutzen einen Tag tatsächlich ein Fahrrad, am nächsten nutzen sie die öffentlichen Verkehrsmittel, dann vielleicht ein Carsharing-Auto oder so ein Tretscooter oder ein Scooter. Und ich glaube, diese Freiheit der Benutzung, die Qual der Wahl zu haben, das ist das, was auch diese Verkehrswende, die du angesprochen hast, auch unterstützen wird.
Mhm. Jetzt kam ja Corona irgendwie dazwischen. Neueste Zahlen gab es von 2020, glaube ich, dass 31% der Deutschen angegeben haben, sie würden das eigene Auto wieder häufiger nutzen. Ging das jetzt auf Kosten der Nahverkehrssysteme oder auf Kosten des Carsharing oder habt ihr das auch gespürt?
Also wir haben es definitiv auch sehr stark im April letztes Jahr gespürt. Also die Nachfrage an Carsharing-Autos hat deutlich nachgelassen gehabt. Was uns aber wiederum sehr positiv überrascht hat, ist, dass die Recovery, also die Wiederkehr, ja, der Nachfrage extrem schnell wieder war. Und sogar im Oktober letztes Jahr hatten wir deutlich mehr Nachfrage als noch im Jahr davor, wo wir noch gar nicht von Corona gesprochen haben. Also ja, wir haben es gespürt. Ich glaube, die öffentlichen Verkehrsmittel haben es logischerweise, und wir haben es ja oft genug auch gehört, sie haben wahnsinnig drunter gelitten. Die Menschen haben eine gewisse Sicherheit gesucht. Ich muss sagen, dass wir natürlich, was die individuelle Verkehrs- oder Mobilitätsangebote, haben natürlich davon profitiert Ende letztes Jahr. Und das haben wir auch in unseren Zahlen dann gesehen.
Hast du eigentlich noch ein eigenes Auto, fällt mir da so ein? Oder nutzt du vor allem Carsharing?
Meine Frau hat noch ein kleines Auto, weil wir haben noch zwei sehr, sehr kleine Kinder. Und ich muss immer zugeben zu Hause, dass mit dem Maxi Cosi selbst 300 Meter zu Fuß zum nächsten Auto ist schon viel verlangt. Also solange die Kinder noch in der Kita sind, wird meine Frau noch das kleine zweite Auto oder das kleine Auto haben. Also ich persönlich habe kein Auto mehr.
Okay, dann müsste ich nochmal nachfragen. Wohnst du in einer größeren Stadt oder eher kleineren Stadt?
Nee, ich wohne in Friedrichshain in Berlin, also Berlin-Friedrichshain. Oh. Und nutze auch sehr viel Fahrrad. Also auch bei mir geht es nicht nur darum, rein Carsharing zu nutzen, sondern auch den Mobilitätsmix, letztendlich die Freiheit der Mobilität in volle Zügen zu genießen. Ich muss sagen, ich fahre über 1000 Kilometer im Jahr mit dem Fahrrad. Also könnt ihr euch vorstellen, was Hauptverkehrsmittel für meine Wenigkeit ist, ja, in Berlin.
Ich hatte ja nicht ohne Grund gefragt. Berlin ist natürlich jetzt ein Beispiel, was ich persönlich auch gut kenne, wo die Nahverkehrssysteme natürlich deutlich besser ausgebaut sind als in vielen anderen deutschen Städten. Ne? Also hängt das davon auch ab, wie es genutzt wird?
Also man muss sagen, die Erfahrung, die wir jetzt die letzten 12 Jahren gemacht haben, ist tatsächlich, dass ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrsmittelsystem ein sehr starker Unterstützer ist, ja, um auch Carsharing erfolgreich zu betreiben. Das heißt, tatsächlich ist es wichtig, nicht nur, ich sag mal, egoistisch in unsere Richtung zu gucken, sondern auch in der Kombination mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sich dazu anzuschauen. Da muss man sagen, die Städte, die die besseren öffentlichen Verkehrsmittel haben, sind auch diejenigen, wo wir am erfolgreichsten mit Carsharing sind, ja.
Kommen wir nochmal zur Technologie, Stichwort künstliche Intelligenz. Wo nutzt ihr das? Beziehungsweise, ich hatte ja am Anfang schon in der Einführung, hatten wir ja schon gesagt, manchmal hat man halt Pech und da ist da gerade kein Auto. Inwieweit nutzt ihr KI, um zu wissen, okay, erfahrungsgemäß in dem Stadtteil brauchen wir ein paar Autos mehr? Habt ihr dann Leute, die das umfahren oder hofft ihr auf die natürliche Verteilung?
Ja, also ich würde sagen, für uns ist es wichtig, dass wir unsere eigene Tech haben und da zählen wir auch unser BI-Team, also Business Intelligence, wo auch das Thema KI mit angesiedelt ist. Warum wollen wir unsere eigene Tech und unsere eigene KI haben? Das ist ein bisschen vergleichbar mit, ich würde sagen, Carsharing ohne eigene Tech und KI zu betreiben wäre wie Tickets für Konzerte zu verkaufen und keine Ahnung von Musik zu haben. Ja, so sehen wir das. Das heißt, wir wollen von A bis Z verstehen, was alles dazugehört, um Carsharing zu betreiben, also die Komplexität auch beherrschen, diese nicht irgendwie extern einzukaufen, sondern das gesamte Ökosystem in-house entwickelt zu haben, diese ganze KI-Tools, die Algorithmen letztendlich in-house entwickelt zu haben, um beispielsweise, und jetzt komme ich auf diese Use Cases, wo nutzen wir KI? Es ist wichtig für uns zuerst mal zu wissen, wo und wann die Nachfrage entsteht. Wir haben ja 16 Städte, machen ja 18 Millionen Rentals im Jahr. Es ist extrem wichtig zu verstehen, wo, wann, in welcher Straße, welche Nachfrage entsteht und entsprechend seine Flotte so ausbalancieren zu können und zu steuern, auch mit Hilfe von externen Dienstleistern beispielsweise, wo auch da KI eine Rolle spielt, zu sagen, was ist der ideale Zeitpunkt, um mein Auto zu reinigen, um mein Auto zu tanken oder zu laden, vielleicht eine kleine Reparatur zu machen und dann da wieder hinzustellen, wo wir wissen, dass das Auto nicht lange rumstehen wird. Ja? Und man kann sich vorstellen, mit 18 Millionen Mietvorgänge im Jahr, das wäre, ich sage jetzt mal, alleine mit dem Hirn des Menschen nicht unbedingt so einfach zu steuern. Und da sind wir schon sehr dankbar, die positive Unterstützung der Maschine dazu haben.
Kann ich das so verstehen, dass wenn Hertha Berlin spielt im Stadion, Olympiastadion, dass dann an dem Tag abends vielleicht deutlich mehr Schernau-Autos vorm Stadion stehen als üblicherweise?
Also wenn du gerade in der Nähe, ich sag mal, Autos hattest, die du reinigen musstest, die du nachtanken musstest, dann ist es natürlich sehr clever, ja, diese Autos dann in der Nähe vom Stadion hinzustellen, weil du weißt, dass halt 45 Minuten später oder eine Stunde später da doch eine sehr große Nachfrage sein wird. Ja. Also mit der Zeit, die wir bereits schon unser System betreiben in den verschiedenen Städten, wissen wir ganz genau, wann, wo, welche Nachfrage entstehen wird. Wir wissen auch, wo wir zu viele Autos haben, wo wir zu wenige haben. Und deswegen ist auch in der Zukunft betrachtet das Thema autonomes Fahren eine sehr, sehr große Chance für Carsharing, besonders diejenigen, die dann auch die Tech beherrschen. Weil wenn wir einfach die Autos bewegen könnten, ohne das menschliche Zutun, sage ich jetzt mal, dann könnten wir beispielsweise die gleiche Anzahl der Mieten machen mit genau der Hälfte der Flotte, die wir heute haben. Also dieser Grad an Optimierung wird möglich sein, wenn eines Tages im urbanen Umfeld, und wir wissen alle, das wird noch einige Jahre dauern, wir mit autonomen Fahrzeugen letztendlich unser Geschäftsmodell betreiben können. Da erreichen wir dann nochmal ein ganz anderes, neues Niveau an Effizienz.
Ja. Das wird ja tatsächlich noch einige Zeit dauern. Wie gut wird denn Carsharing inzwischen eigentlich angenommen? Also weil ich kann mich auch erinnern, es gab eine Phase, wo dann die Geschäftsgebiete auch mal verkleinert wurden in Städten. Ist das jetzt ein gegenläufiger Trend und geht hier auch mehr in kleinere Städte?
Also was man merkt, ist ja, und da, weil wir gerade von KI gesprochen haben, die KI unterstützt uns natürlich auch, zu entscheiden, wo es clever ist und vielleicht nicht so clever ist, sein Geschäftsgebiet zu haben. Ne? Es bringt mir überhaupt nichts, wenn das Auto abgestellt wird und im Schnitt dieses Auto dann 8 Stunden rumsteht. Ja? Das ist ineffizient und dieses Auto könnte woanders natürlich häufiger genutzt werden. Und deswegen müssen wir dann auch so konsequent sein, wenn die Nachfrage dann entsprechend nicht anzieht, auch Geschäftsgebiete zu reduzieren oder zu erweitern, wenn wir merken, dass die Registrierung in einem gewissen Stadtteil am Rande sozusagen des Gebiets, was wir gerade haben, deutlich zunimmt. Das bekommen wir ja auch durch die Registrierungen bei uns, bekommen wir das mit. Und ich muss sagen, dass wir da auch sehr, sehr flexibel sind beziehungsweise sehr gut verstehen, wo wir uns gerade vergrößern müssen oder umgekehrt auch so konsequent sein müssen, zu sagen, naja, in dieser Ecke der Stadt ist vielleicht Carsharing gerade nicht so angesagt und müssen wir halt auf was verzichten, sage ich jetzt mal. Ja. Grundsätzlich merken wir sowohl beim Kundenzuwachs wie auch bei der Nachfrage von Städten, dass Carsharing als sehr wichtiger Bestandteil der, ich sag mal, der Mobilitätswende, wie ihr gesagt habt, ist, dass man es auch verstanden hat, wie effizient Carsharing nun mal heutzutage geworden ist und dass wir 6 bis 8 Mal so häufig genutzt werden wie ein privates Auto und somit, ich sag mal, wir auch dadurch mehr Platz schaffen, ne, in der Stadt, wenn die Leute dann in der Konsequenz dann auch auf ihr erstes oder auf das zweite Auto verzichten.
Ja. Jetzt hat ein Konkurrent von euch, ich glaube, Vivlacar war, ist es so eine Kombination, versucht es gerade, glaube ich, von Abo-Modell und Carsharing. Denkt ihr da auch drüber nach, dass 3 Nachbarn oder 3 nahe beieinander wohnende Menschen sich ein Auto teilen?
Also was wir gemacht haben, besonders während der Krise, während der Covid-Krise, haben wir ja auch ein paar Innovationen im Carsharing-Bereich, im Free-Floating-Carsharing-Bereich an den Markt gebracht. Wir sind ja, ich sag mal, das traditionelle Free-Floating Carsharing sind ja diese Fahrten zwischen 20 und 40 Minuten, würde ich sagen. Dann sind wir mit diesen Stundenpakete in den Markt gegangen und während der Covid-Krise haben wir dann das, was wir Long-Term Carsharing nennen, gelauncht. Und da geht es darum, ein Fahrzeug auch zwischen 1 Tag und 30 Tage mieten zu können. Ne? Das heißt, diese längere Nutzungsmuster wollten wir auch abdecken, um letztendlich auch immer weniger die Ausrede zu geben, warum man überhaupt noch ein eigenes Auto braucht. Weil letztendlich kann man uns jetzt auch mieten, um mal 3 Wochen in Urlaub zu fahren, ja? Oder mal ein Wochenende an die Ostsee. Ja, das geht. Und es geht sogar so weit, wenn wir schon dabei sind, es geht sogar so weit, dass wir auch eine Pre-Booking-Option haben. Das heißt, wir bieten dir an, das Fahrzeug vor deiner Haustür zu einer gegebenen Uhrzeit auch zur Verfügung zu stellen, vollgereinigt und vollgetankt oder vollgeladen. Das heißt, du kannst das, was du früher kanntest als ich muss zu einem Schalter fahren, um mein Mietauto zu holen. Wir bringen dir letztendlich dieses Mietauto vor die Haustür, kannst du dann für 10, 15 Tage, wie auch immer du das brauchst, nutzen. Und wenn du nach Hause kommst, kannst du genau vor deiner Haustür auch wieder abmieten, musst auch nicht mehr tanken, musst auch keine Reinigung machen, gar nichts, gibt keine böse Überraschung. Wir finden, dass wir damit auch, ich sag mal, die nächste Stufe an, ja, die relevante Stufe, ne, genommen haben für die Kunden, und somit auch nicht mehr die teilweise lange Strecke machen müssen zu einem Schalter eines Autovermieters.
Apropos Laden, Mobilitätswende hin zur Elektromobilität ist ja auch ein großes Thema. Ihr habt ja auch Elektroautos in eurer Flotte. Ist natürlich super, aber ist das für euch nicht fürs Geschäft eigentlich eher Käse, weil so ein Auto zu laden dauert ja nun mal seine Zeit und dann steht es da und kann keine Fahrten machen?
Also wir glauben, dass die Elektromobilität die Zukunft vom Carsharing ist, ja, ultimativ. Also eines Tages wird Carsharing nur noch voll elektrisch sein. Das ist unsere volle Überzeugung. Dafür braucht es ein paar Grundvoraussetzungen. Eine davon ist die du gerade angesprochen hast. Wir brauchen ein vernünftiges Netz an Lademöglichkeiten. Ja, wir haben in der Tat viele Erfahrungen gesammelt in den vier rein elektrische Städte, die wir europaweit haben. Das heißt, wir machen ja heute schon mehr als 10.000 Fahrten am Tag, die rein elektrisch sind. Ja, in der Schernau-Flotte. Und dadurch haben wir genau diese Erfahrung gesammelt, was es bedarf, um eine vollelektrische Flotte im Carsharing-Bereich zu betreiben. Man muss aber auch sagen, dass wir auch ein guter und wichtiger Partner für diese Städte sind, weil wir gerade auch wieder mit der KI sagen können, wo wäre idealerweise der ideale Standort für einen Ladepunkt. Ja, gutes Beispiel ist die Zusammenarbeit mit der Stadt Hamburg. Ja, um sehr konkret zu sein. In Hamburg ist es so, dass die Carsharing-Player alle peu à peu ihre Flotte auf Elektro umstellen, zumindest die noch Verbrenner hatten, weil sehr konsequent die Stadt Hamburg das die Ladeinfrastruktur ausbaut und für diesen Ausbau durchaus auf unsere Daten zurückgreift, um zu verstehen, okay, wo sind denn die wichtigsten Knotenpunkte und wo würde es sich wirklich lohnen, einen Ladepunkt zu haben, weil dort auch eine entsprechende Nachfrage dann entsteht und somit können wir auch die Städte unterstützen, das Thema Elektromobilität zu fördern. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt erzähle ich auch immer gerne. Bestes Beispiel Madrid. Als wir damals in Madrid gestartet sind mit der vollelektrischen Flotte, haben bei einer Kundenbefragung die Madrilenen gesagt, also über 95% von denen hat noch nie ein Elektrofahrzeug gefahren gehabt, bevor er damals mit einem Elektro-Smartphone von Car2Go das erste Mal gefahren ist. Das heißt auch, diesen Change zu Elektromobilität, um den Leuten auch zu zeigen, dass es Spaß macht, ein Elektrofahrzeug zu fahren und dass es auch keine Rocket Science ist, mal ein Auto zu laden. Ja, da tragen wir auch dazu bei, indem wir diese elektrische Städte betreiben.
Dann sage ich das Stichwort Berlin in dem Zusammenhang. Da ist leider das Gegenteil der Fall, oder?
Richtig. Das ist leider für uns sehr enttäuschend, muss ich ganz klar sagen. Ausgerechnet die Stadt in Deutschland, wo jeder Mobilitätsanbieter sich beweisen möchte und zeigen möchte, dass er es drauf hat und dass er relevant sein kann und dass er ein tolles Produkt hat. Ausgerechnet da ist die Unterstützung in Summe vom Thema Carsharing nicht die beste, würde ich mal sagen. Ja, fängt ja schon mal an mit der ganzen Problematik der Parkgebühren, die wir da bezahlen müssen. Das ist der eine Aspekt. Aber auch das Thema Elektromobilität, wie du es gerade angesprochen hast, dass wir nicht die Ladeinfrastruktur haben in Berlin, die es ermöglicht, aus unserer Sicht eine vollelektrische Carsharing-Flotte zu betreiben. Das ist richtig.
Das heißt, es gibt quasi, habt euch elektrisch zurückgezogen aus Berlin, ne?
Also uns ist es auch wichtig, wir haben den Schritt Richtung Elektromobilität in Berlin gemacht, weil wir wirklich auch den ersten Schritt machen wollten, auch gegenüber der Stadt und zu sagen, guck mal, wir gehen ein Stück weit in Vorleistung, aber bitte zieh jetzt mal nach, ne? Wie man so schön sagt, in einer Partnerschaft. Na, wenn der Partner halt nicht mitzieht, dann finde ich es auch wichtig, dass man konsequent auch dann in die andere Richtung wieder auch sagt, na gut, also das ist keine Win-Win-Situation. Dann müssen wir halt auch von unserer Seite uns da nochmal optimieren, was wir extrem schade finden. Und wir finden auch, dass es überhaupt nicht zu einer Hauptstadt passt.
Seht ihr denn aber auch Potenzial für kleinere Städte oder tatsächlich auch fürs Land? Oder ist da Carsharing einfach eine Totgeburt?
Ja, also in der Zukunft sehe ich schon das Potenzial, und das muss ja auch das Ziel sein, ne, in den mittleren und kleineren Städten auch Carsharing anbieten zu können. Die Frage ist halt immer, ob du es selber anbietest oder ob du in die Richtung gehst, die wir auch im Kopf haben, zu sagen, guck mal, wir haben jetzt 12 Jahre Erfahrung auch mit unserer Tech und mit unserer KI. Wenn wir die Mobilitätswende beschleunigen möchten, und das auch konsequent unterstützen möchten, dann ist es unseres Erachtens wichtig, dass wir unsere Tech nach außen öffnen. Also dass wir sagen, wenn ein Player oder ein großes Unternehmen, dann geht es ja nicht nur um Städte, wenn jetzt ein sehr großes Unternehmen, was einen riesen Fuhrpark hat, sagt, ich möchte Corporate Carsharing machen, ich möchte nicht mehr 5.000 Dienstwagen in meiner Flotte haben, sondern nur noch 2.000, und die sollen geteilt werden, dass wir ein Produkt in der Zukunft anbieten, die das ermöglicht. Ja? Und das Gleiche gilt ja auch dann für kleinere Städte oder auch über unser Franchise-Modell, was es heute schon gibt. Ja? Wir haben ja in Kopenhagen und in Budapest bereits schon zwei Franchise-Partner, wo wir der Name zur Verfügung stellen, unser Tech zur Verfügung stellen, unsere KI zur Verfügung stellen, und aber der Partner vor Ort, der Investor vor Ort, die Fahrzeuge hat und sich um das operative Geschäft kümmert, ja, vor Ort. Genau.
Ja, genau, wäre das, die Idee ist ja an sich nicht schlecht, die du gerade sagst. Wäre das nicht technisch einfach skalierbar über eure App, die ja das technisch können müsste, zu sagen, wenn jetzt ein großes mittelständisches Unternehmen genug Autos hat, die Leute fahren nicht mehr auf Dienstreise so viel, dann stehen die rum. Ja, dockt euch doch an unsere App an. Also wird es kommen oder ist das in der Mache oder gibt es das schon?
Na, daran arbeiten wir. Also konkret, dass ich sage, das Produkt ist fertig, ist noch nicht. Aber wir arbeiten dran, weil wir auch bereits schon konkrete Nachfragen und Kooperationen haben, wo wir mit den Kunden zusammen das entwickeln. Ja, das ist immer gut, da am konkreten Beispiel das entwickeln zu können. Und ich habe es ja persönlich auf der IAA in München auch präsentiert und angekündigt, dass das genau die Zukunft ist, die wir sehen als Schernau, dass wir uns öffnen müssen und dass wir mit dieser Öffnung genau diese Arten von Nutzungsmuster einfach anbieten möchten und ich sag mal, die Komplexität, die wir nun mal kennen, weil Free Floating Carsharing bedeutet ja über 250 Microservices, die super miteinander funktionieren müssen. Der Kunde hat immer den Eindruck, dass es sehr einfach ist und dass es ein digitaler Touchpoint ist. Diese Einfachheit bedeutet im Hintergrund eine sehr, sehr hohe Komplexität. Und wenn jemand das, ich sag mal, eigenständig aufbauen möchte, dann hätte ich gesagt, viel Spaß dabei. Das wird einige Jahre dauern und wir möchten die Mobilitätswende unterstützen und deswegen sagen wir, wir müssen unsere Tech öffnen und diese Möglichkeiten schaffen, auch für andere davon zu profitieren und ein Geschäftsmodell da aufbauen zu können.
Wie ist denn so der KI- und Digitalstandort Deutschland für euch?
Naja, es ist, das ist ein Talentpool, der schwer zu bekommen ist. Ja, die Leute sind sehr, sehr nachgefragt. Es geht ja nicht nur um die Mobilitätsbranche. In ganz, ganz viele Unternehmen hat man verstanden, dass datenbasierte Optimierung nun mal sehr erfolgreich ist. Aber bis es soweit ist, das Ganze, ich sag mal, von den Parametern sehr, sehr genau eingestellt werden muss und das eine Kunst für sich ist. Ja, also das muss man wirklich sagen. Und dann braucht man letztendlich die besten Mathematiker um Mathematikerinnen, um das letztendlich auf die Beine zu stellen. Wir haben einen Vorteil, muss ich sagen. Das Mobilitätsprodukt ist natürlich ziemlich attraktiv, ne? Was das Thema Daten, Menge an Daten und was die Use Cases angeht. Ist natürlich toll, wenn man jemand sagt, guck mal, du kannst an den Themen arbeiten, was Nachfragevorhersage angeht oder das Thema Flexible Pricing oder optimale, wie soll ich mal sagen, Betreiben der Flotte im Sinne der Reinigung, der Wartung der Fahrzeuge und so weiter. Du bist derjenige, der am Algorithmus arbeiten muss, um das wirklich sehr präzise und optimal auf die Beine zu stellen. Das finden die natürlich sehr, sehr attraktiv. Das ist der Vorteil, den wir haben. Aber es ist schon so, und das höre ich von ganz, ganz vielen Unternehmen, dass sie sich sehr, sehr schwer tun, da die Talente zu bekommen. Das, was du ansprichst, ist definitiv ein Thema.
Ja, apropos Standort, für euch ist ja auch mitentscheidend, wie einfach sich Kunden bei euch anmelden können und so. Das ist ja noch immer kompliziert, Ausweise, Führerschein etc. Jetzt haben wir ja gerade aktuell diesen tollen Sache mit dem digitalen Führerschein. Die App hat nur einen Tag überlebt vor kurzem und dann wurde sie wieder runtergenommen. Das wäre ja für euch so ein Fortschritt gewesen, auch der digitale Ausweis. Aber es dauert und dauert und dauert. Es ist doch nicht schön, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, das hast du sehr vorsichtig ausgedrückt. Das ist tatsächlich ein Thema, weil heute noch, wir sind in einem digitalen Ökosystem und diese ganze Registrierung und Validierung, ja, fühlt sich immer noch sehr träge an, muss man wirklich sagen. Ne? Und diese Validierungsschritt, also diese Zuverlässigkeit der Prüfung, ob das wirklich die richtige Person ist, ob der Führerschein wirklich valide ist und so weiter und so fort, da tun sich auch die Dienstleister am Markt sehr, sehr schwer, den allerhöchste Qualitätsstandard zu erfüllen, die wir nun mal haben. Ja? Wir hatten uns auch ein bisschen große Vorfreude gehabt, zu sagen, okay, digitaler Führerschein sollte eigentlich einiges vereinfachen, ja, auch was das Thema Authentifizierung angeht. Ja, und dann haben wir alle zusammen realisiert, auch da nicht ganz so einfach, bleibt ein Schmerzpunkt, ist so. Es ist einfach, wir brauchen den Führerschein, andere Player im Mobilitätsbereich wie die Tretscooter und so, ne, die brauchen das nicht. Die brauchen ja nur eine Zahlungsmethode und das war's. Ja. Wir müssen noch den Schritt machen bezüglich des Führerscheins. Und das ist noch nicht, ich sage jetzt mal, in der Einfachheit und in der Schnelligkeit vorhanden, wie man sich da vorstellen könnte. Aber wenn man zurückblickt, wie es noch war vor 7 oder 8 Jahren, dann kann man eigentlich doch relativ happy sein, dass wir doch den einen oder anderen Sprung nehmen konnten, ne, an der Ecke. Ja.
Jetzt soll ich gleich noch eine Frage stellen.
Ja, ich habe gerade Frosch im Hals.
Genau, du sprachst gerade die Scooter an und so weiter. Ich weiß, dass einige Unternehmen daran arbeiten, zumindest Startups. Wann wird es soweit sein, dass ich als Kunde irgendwann, ähnlich wie bei der Lufthansa, wenn ich irgendwo hinfliege und andere Unternehmen nutze, die Starlines, ich einfach ein Ticket kaufe und hin und her fliege. Also, dass ich hier aus dem Haus gehe mit einem von mir aus Street-Scooter oder einem Scooter zur Bahn fahre mit einem ICE und am Zielbahnhof von euch ein Auto nehme und dann irgendwo hinfahre. Also, und nicht 3 Apps brauche, um diese 3 Lösungen zu nutzen, sondern eine am besten oder was auch immer. Gibt es da Ideen oder wird man da irgendwann zusammenkommen?
Da gibt es ja schon ganz konkrete Beispiele, beispielsweise mit unseren Kollegen von Freenow, wo jetzt die Integration stattgefunden hat, wo ja, ich sag mal, eine relativ große Bandbreite an Mobilitätsplayer vorhanden sind, von Carsharing bis zu Ride-Hailing ist über die Freenow-App alles zu buchen. Ja, also da gibt es schon sehr, sehr konkrete Beispiele. Für uns ist es auch wichtig, beispielsweise mit den Städten, die auch ihre Mobilitätsplattformen hochziehen, auch da mit diesen Städten und mit diesen Initiativen zusammenzuarbeiten, weil wir genau das ermöglichen wollen, was du gerade angesprochen hast. Logischerweise wäre der Moonshot ein anderer gewesen. Das wäre eine große App gewesen, letztendlich, wo jeder in ganz Europa, sage ich jetzt mal, eine App hätte, egal in welcher Stadt er sich befindet, und über diese App die zur Verfügung stehende Mobilitätsangebote von öffentlichen Verkehrsmitteln bis zu Carsharing in dieser App vorfinden würde, ob er jetzt in Rom gerade ist oder in Wien oder in Paris oder Berlin, dass man diese eine Applikation gehabt hätte. Das gibt es halt nicht. Ja. Auch die Städte machen leider ihre eigene Projekte und ihre eigene Initiativen. Aber ja, man kann immer vom Moonshot träumen und darüber reden. Konkret ist es aber schon so, dass die Städte, wenn man sich Hamburg anguckt, Berlin, München oder im Rheinland, da gibt es schon sehr, sehr fortgeschrittene Zusammenarbeit, um uns zu integrieren in sozusagen Mobilitätsplattformen, ja? Auch wenn sie zuerst mal nur lokal sind.
Mhm. Ja. Vielleicht bevor wir zur letzten Frage kommen, deine Prognose, deine Kinder sind noch klein, hast du gesagt, werden die jemals ein Auto haben, ein eigenes, oder ist das dann schon vorbei in 16, 17, 18 Jahren?
Ja, das muss ich leicht schmunzeln. Der Zweitjüngste ist erst 3 Jahre alt und wenn er vor der Haustür steht und eins unserer Autos sieht, dann sagt er immer, ah, guck mal, Papa-Auto, das ist ein Papa-Auto. Ja? Also ich glaube, der hat schon sehr schnell kapiert, dass man Autos ja nicht nur für sich alleine haben muss, ja, sondern in so eine geteilte Mentalität absolut. Und da spreche ich nicht nur von Autos. Ne? Ich glaube, grundsätzlich haben wir einen Wandel in der Mentalität, die in die Richtung geht, dass Besitzen nicht mehr so wichtig ist und eigentlich Teilen deutlich effizienter ist und auch sogar viel cooler ist, hätte ich gesagt, ja, als unbedingt behaupten zu können, guck mal, was ich alles besitze. So, also ich glaube, besonders die jüngere Generation, die ist meistens viel schneller als wir, ja, was der Wandel angeht und sehr offen dafür. Und ich glaube schon, dass wir die Älteren, sag ich mal, eine große Verantwortung haben, dieses Ökosystem in einem effizienteren Zustand zu hinterlassen, als wir es vorgefunden haben. Und ich glaube, da haben wir schon sehr, sehr gute Fortschritte gemacht. Und ich glaube, das ist eine ziemlich gute Prognose, wenn man sagt, dass die Generationen nach uns, die werden sich immer noch für Autos interessieren und auch vielleicht gerne Autos fahren, weil auch Elektroautos sehr, sehr viel Spaß machen, aber nicht unbedingt diese Autos besitzen müssen. Ja.
Ich zitiere mal zum Schluss einen Gast von uns, Mario Herger, der behauptet, der letzte Führerschein-Neuling ist schon geboren worden. Das ist ja nochmal ein Schritt weiter, die autonomen Autos kommen ja vielleicht.
Bin ich mal gespannt. Du hast es ja vorher auch gesagt, es wird ja noch lange dauern, bis wir voll autonom unterwegs sind, zumindest im urbanen Umfeld. Ja, glaube ich auch, dass es noch eine Weile dauern wird. Aber ich glaube, dieses Freiheitsgefühl, was man so empfindet, in einem Automobil oder auf einem Motorrad oder wie auch immer, das wird schon auch noch bleiben und das kann man ja auch haben, obwohl man dieses Automobil oder dieses Motorrad nicht selber gekauft hat. Ja.
Letzte Frage ist eine Schulnotenfrage. Wie ist Deutschland als Carsharing-Land? Also jetzt nicht, wie gut seid ihr? Da die Note kann ich mir vorstellen, aber so das Deutschland als Carsharing-Land.
Also du sagtest ja, Berlin war ja ganz relativ schwierig.
Genau,
ne?
So sehr gut bis ungenügend.
So im Schnitt.
So deutsches Schulsystem.
Also ich würde schon eine sehr, sehr gute Note geben, weil in der Tat, man sollte sich nicht nur auf das Negativbeispiel konzentrieren, man sollte auch querbeet, ja, also über den Berliner Tellerrand hinausschauen. Und da muss man schon sagen, dass in den letzten 12 Jahren das alles nicht möglich gewesen wäre, wenn die Städte und die Verantwortlichen in den Städten das Thema Carsharing und das Thema geteilte Mobilität nicht unterstützt hätten. Ja, das ist definitiv der Fall. Und wir spüren das. Wir spüren, dass auch die Menschen, die sich Gedanken über Infrastruktur machen, immer uns auch im Hinterkopf haben und sagen, das Auto ist ein wichtiger Bestandteil der Mobilität, aber muss halt effizienter genutzt werden. Ja, auch wenn es mal voll elektrisch sein wird, es darf halt nicht 98% der Zeit einfach nur da rumstehen. Ja? Und ich glaube, diese Weitsicht, die treffen wir schon sehr, sehr lange an in Deutschland. Und ja, da würde ich schon, wie sag mal, eine 2-0 würde ich sagen. Ne? Eine gute 2 würde ich geben.
Okay, ja, das super. Klingt doch nicht schlecht. Ja. Olivier Repair, danke schön.
Ja, vielen Dank.
Danke.
Audio Now.